ARD.
If we were not involved, no one would be talking to both sides. The UN can't do it. But who else is going to do it? Nobody in Europe can do it.
Nur die USA sind in der Lage, mit beiden Seiten zu verhandeln, so US-Außenminister Rubio bei einer Pressekonferenz gestern Abend in Washington. Im US-Bundesstaat Florida finden seit gestern Gespräche zu Friedensverhandlungen im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine statt. Währenddessen gehen die Angriffe auf beiden Seiten weiter. Die südukrainische Hafenstadt Odessa erlebt den größten Blackout seit Kriegsbeginn. Und das US-Militär holt aus zum Vergeltungsschlag in Syrien. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 20. Dezember um 16 Uhr. Es ist die Woche der Ukraine-Verhandlungen. Nach Berlin und Brüssel, wo zuletzt die EU-Regierungschefs einen Kompromiss in der weiteren Unterstützung der Ukraine im Angriffskrieg gegen Russland erzielt haben. Und Russland wertet es als gutes Zeichen, dass man sich nicht einigen konnte, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte dafür zu verwenden. Wir haben ja im Podcast darüber berichtet. Und gestern ging es dann für Vertreter der USA und der Ukraine und auch Delegationen aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich nach Florida. In Miami wird man auch noch heute über eine Friedenslösung für die Ukraine beraten. Mit dabei unter anderem wieder der US-Sondergesandte Witkoff und Trump-Schwiegersohn Kushner. US-Außenminister Rubio dämpfte noch vor seiner Abreise nach Miami allerdings die Erwartungen an das Treffen. Aus Washington berichtet Samuel Jakisch.
Man habe Fortschritte gemacht, aber das Schwierigste komme immer am Schluss, sagte US-Außenminister Marco Rubio bei einer Pressekonferenz in Washington. Dieses schwierigste Stück am vorliegenden Plan der USA für die Ukraine dürfte sein, Russland von einer Waffenruhe und der Präsenz von Sicherheitstruppen in der Ukraine zu überzeugen. US-Präsident Trump hatte in dieser Woche die Ukraine dazu gedrängt, Zugeständnisse einzugehen. US-Außenminister Rubio nimmt sie nun vor den Gesprächen in Schutz. Jedes Abkommen müsse auch von der Ukraine getragen werden, so Rubio in Washington, sonst könne es keinen Frieden geben. Er selbst werde am Samstag bei den Gesprächen in Florida vermutlich teilweise dabei sein, bestätigte Rubio und dämpfte zugleich die Erwartungen. Unsere Aufgabe ist es nicht, irgendjemandem etwas aufzuzwingen, sondern zu versuchen, beide Seiten zu einer gemeinsamen Lösung zu bewegen. In einem Krieg wie diesem ist das nicht einfach. Es braucht viel Zeit. Wir müssen leider Geduld haben. In getrennten Gesprächen über ein Ende des Krieges treffen sich die Vertreter der US-Regierung in Miami an diesem Wochenende mit Unterhändlern der Ukraine und Russlands. Auch Vertreter aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland nehmen an dem Treffen teil. Für die Bundesregierung ist der außenpolitische Berater im Kanzleramt, Günther Sauter, nach Miami gereist, heißt es aus Regierungskreisen in Berlin.
Vertreter Russlands wird übrigens Kreml-Berater Dmitriev sein. Mit im Gepäck wird Moskaus Kritik an der Beteiligung der Europäer sein. Es steht mal wieder der Vorwurf im Raum, die Verbündeten der Ukraine seien eigentlich gar nicht am Ende des Krieges interessiert und würden die Verhandlungen in die Länge ziehen. Im Krieg gehen die Angriffe währenddessen auf beiden Seiten weiter. Heute berichtet das ukrainische Militär davon, sowohl ein russisches Kriegsschiff als auch eine Erdölplattform im Kaspischen Meer mit Drohnen angegriffen zu haben. Das Erstaunliche daran ist, das Kaspische Meer ist gut 1800 Kilometer von der ukrainischen Küste entfernt. Allerdings, nach ukrainischen Angaben, habe man bereits Kampfdrohnen mit 2000 Kilometer Reichweite entwickelt. Immer wieder Ziel der russischen Angriffe ist die ukrainische Hafenstadt Odessa. In der Nacht gab es wieder einen Angriff mit ballistischen Raketen. Mindestens 8 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Dazu kommen zahlreiche Verletzte. Seit Tagen ist Odessa im Visier der russischen Armee und immer wieder getroffen werden Bereiche der Logistik und Infrastruktur. Für die Menschen dort bedeutet das keine Heizung und keinen Strom. Die Geduld der Bevölkerung ist stark strapaziert. Die Arbeiten der Wiederherstellung der Stromversorgung werden durch ständige erneute russische Angriffe massiv behindert. Und der Unmut der Menschen wächst. Mittlerweile kam es zu mehreren Blockaden wichtiger Verkehrsstraßen. Wie lebt Odessa mit dem größten Blackout seit Kriegsbeginn? Dieser Frage geht Maria Fedorova in Kiew nach.
Seit 6 Tagen lebt die Millionenstadt im Dunkeln und in der Kälte.
ausgelöst durch einen massiven russischen Angriff, der am 12. Dezember begann und bis zum 14. Dezember andauerte. In mehreren Wellen griff Russland mit Drohnen und ballistischen Raketen an. Getroffen wurden Wohnhäuser, Schiffe im Hafen und vor allem aber die Energieinfrastruktur. Odessa erlebt den größten Blackout seit Kriegsbeginn. Am Morgen des 13. Dezember hatten über 400.000 Haushalte in der Region keinen Strom mehr. Viele auch keine Heizung und kein Wasser. Für die Menschen bedeutet das vor allem eins: sich schnell anpassen, den Alltag neu zu ordnen. Sie warten in langen Schlangen auf Wasser oder darauf, in einem der Stabilisierungspunkte einen Platz zu finden. Keller, Zelte oder Gemeinderäume mit Notstrom. Genug, um sich kurz aufzuwärmen, Powerbanks zu laden. Mehr als 40 dieser Punkte sind in der Region rund um die Uhr geöffnet, sagt Marina Averina vom regionalen Katastrophenschutz. Die Menschen reagieren sehr unterschiedlich. Viele kommen und wollen erzählen, wie schwer diese Zeit für sie ist. Andere sitzen still da, warten, bis ihr Handy geladen ist und gehen wieder. Und viele kommen, weil es hier Internet und Handyempfang gibt. Die Probleme sind so massiv, dass viele nicht einmal ihre Familien erreichen konnten. Diese Anlaufstellen sind jedoch überfüllt. Deshalb sind viele Menschen auf andere Hilfen angewiesen. Auf Geschäfte oder auf Nachbarn, bei denen bereits wieder ein wenig Strom aus der Steckdose kommt. So macht es auch Olena Schewzowa. Mein Tag beginnt damit, dass ich meine Powerstation abhole, die sich über Nacht bei einer Freundin aufgeladen hat. Powerstation, eine riesige Batterie, die Quelle für die Energie für den ganzen Tag. Zu Hause wird dieses kostbare Gut genau eingeteilt. Olena dreht den Erhitzer für eine Stunde auf, gekocht wird auf dem Gasherd. Der Alltag geht weiter, so gut es eben geht. Kritische Einrichtungen wie Krankenhäuser bekommen Notstrom, Cafés und Geschäfte haben kleine Notstromgeneratoren. Laut den örtlichen Behörden sind derzeit noch rund 70.000 Haushalte im Dunkeln. Wie Marina Averina vom regionalen Katastrophenschutz sagt, auch weil die Angriffe weitergehen. Eigentlich gibt es seit einer Woche keine Pause. Allein in den letzten 24 Stunden gab es 16 Stunden Luftalarm, auch mit Treffern. Olena Schewzowa sagt, sie gehört noch zu den Glücklichen. Sie haben einen Gasherd, Wasser und Erfahrung.
Während die USA sich in Miami gerade um Frieden für die Ukraine bemühen, greift ihr Militär in Syrien selbst an. Die US-Armee hat Dutzende Ziele der Terrormiliz Islamischer Staat attackiert. Zur Erinnerung: In der vergangenen Woche sind bei einem IS-Angriff 3 US-Amerikaner getötet worden, 2 Soldaten und ein Dolmetscher. Die Mission der Soldaten bestand darin, laufende Operationen gegen den IS und den Terrorismus in der Region zu unterstützen. Aus Kairo berichtet Anna Osius.
In der Nacht griffen US-Streitkräfte mit Kampfflugzeugen, Raketen und Kampfhubschraubern nach eigenen Angaben mehr als 70 Ziele der Terrormiliz in Syrien an, darunter Waffenlager und logistische Zentren. Syrische Augenzeugen berichteten von Explosionen in den östlichen Provinzen Raqqa und Deir ez-Zor. Laut syrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London wurden bei dem US-Angriff mehrere IS-Mitglieder getötet. US-Präsident Trump nannte den Militärschlag einen schwerwiegenden Vergeltungsangriff. Die Offensive war eine Reaktion auf den Tod zweier US-Soldaten vor einer Woche in der ostsyrischen Stadt Palmyra. Das syrische Außenministerium erklärte, die Regierung in Damaskus sei entschlossen, den Kampf gegen den IS zu verstärken. Gleichzeitig rief die syrische Regierung die USA und weitere Mitglieder der internationalen Anti-IS-Koalition dazu auf, die syrischen Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen. Die Terrororganisation Islamischer Staat wurde zwar in den vergangenen Jahren in Syrien und im Irak stark zurückgedrängt und gilt militärisch als besiegt, es gibt aber immer noch Schläferzellen, vor allem im Osten Syriens, die Anschläge verüben.
Und auf seiner Plattform Truth Social stieß der US-Präsident dann auch noch eine Warnung aus. Alle Terroristen, die es wagen würden, die Amerikaner anzugreifen, würden zukünftig härter bestraft als je zuvor. Dann schickte er allerdings noch versöhnlichere Töne hinterher. Syrien habe eine glänzende Zukunft vor sich, wenn der IS ausgerottet wäre. Ja, und kommen wir zum Schluss nochmal zurück zu den Friedensverhandlungen in Miami. Dort geht es nicht nur um den Krieg in der Ukraine, sondern auch um Gespräche zur nächsten Phase des Waffenruheabkommens im Gazastreifen. Dazu trafen sich gestern Abend Vertreter der Nahost-Vermittlerstaaten Katar und Ägypten sowie Vertreter aus der Türkei und der US-Sondergesandte Witkoff. Und US-Außenminister Rubio wiederholte seine Forderung, die Hamas vollständig zu entwaffnen. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.